Domradio weltweit.
Am 16. August 1815, da wurde der Priester, Jugendapostel und Sozialpionier Don Bosco geboren. Heute ist er einer der bekanntesten und vielleicht auch beliebtesten Heiligen. Ihm wird der Satz zugeschrieben, der sich wohl heute in so manchem Poesiealbum wiederfindet: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Was es damit auf sich hat, denn das ist nicht nur einfach so ein netter Spruch. Wer dieser Don Bosco überhaupt war und dass ihn sogar Barack Obama in einer seiner Reden erwähnt hat, alles das ist unser Thema heute hier. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Diesen Spruch, den kennt wohl fast jeder aus dem Poesiealbum, von Spruchkarten oder aus dem Kalenderblatt. Zurück geht dieser Spruch auf Johannes Bosco und für ihn war das weit mehr. Der italienische Priester, der galt als unverbesserlicher Optimist. Mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen kümmerte er sich im beginnenden Industriezeitalter um bedürftige Jugendliche und tat etwas für damalige Zeiten Unerhörtes. Er wertschätzte und förderte sie nämlich. Anstelle harter Strafen setzte er auf Liebe, Einsicht, Glaube und Prävention. Denn Don Bosco, der war davon überzeugt, dass in jedem jungen Menschen ein guter Kern steckt, den es nur zu fördern gelte. Beliebt machte er sich damit nicht unbedingt bei allen, vor allen Dingen nicht beim Klerus. Und das ist vielleicht auch der tiefere Sinn dieses Satzes, die Spatzen pfeifen lassen. Er gab schlichtweg nichts auf die Meinung der anderen und ging seinen Weg unbeirrbar weiter. Andreas Kaul erinnert an den Heiligen, der den Anstoß für seine missionarische Arbeit schon sehr früh erlebte.
Giovanni Melchiore Bosco, heute bekannt als der heilige Don Bosco, erinnert sich in seinen Memoiren an einen Traum, den er mit etwa 10 Jahren geträumt hat und der sein ganzes Leben prägen sollte.
Es schien mir im Traum, als sei ich nahe meinem Elternhaus in einem weiten Hof, auf dem sich eine große Zahl von Jungen versammelt hatte. Einige lachten, andere spielten, nicht wenige aber fluchten. Als ich diese Flüche hörte, stürzte ich mitten unter sie und wollte sie mit Schlägen und Schelten zum Schweigen bringen. In dem Augenblick erschien ein verehrenswürdiger Herr mit vornehmer Kleidung. Die ganze Gestalt war in einen weißen Mantel gehüllt. Sein Antlitz leuchtete so stark, dass ich ihn nicht anzublicken vermochte. Er rief mich beim Namen und befahl mir, mich an die Spitze der Jungen zu stellen. Dann fügte er folgende Worte hinzu: Nicht mit Schlägen, sondern mit Sanftmut und Liebe wirst du dir diese zu Freunden gewinnen. Geh sofort daran, sie über die Hässlichkeit der Sünde und über die Kostbarkeit der Tugend zu unterrichten.
Es ist der 16. August 1815, als Giovanni Melchiore in dem kleinen Ort Becchi in Piemont das Licht der Welt erblickt. Einer Welt, die sich erst vor wenigen Wochen in einer letzten Schlacht in der Nähe des belgischen Dörfchens Waterloo von der napoleonischen Schreckensherrschaft befreit hat. Mit nicht einmal 2 Jahren verliert Giovanni seinen Vater. Seine Erziehung liegt jetzt ganz in den Händen seiner tiefreligiösen Mutter.
Sie lehrte mich selbst die ersten Gebete. Sie ließ meine 2 Brüder und mich jeden Morgen und Abend hinknien und wir verrichteten gemeinsam die Gebete und den Rosenkranz.
In diesen Jahren wird Giovanni Bosco tief geprägt von der Religiosität der einfachen Landbevölkerung. Seine Mutter mutmaßt bereits, wer weiß, ob er nicht Priester wird. Am 15. Juni 1841 wird Giovanni Melchiore Bosco zum Priester geweiht. Er heißt jetzt Don Bosco. Turin, Hauptstadt der Lombardei. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Die schnelle industrielle Entwicklung lockt immer mehr Menschen an. Vor allem Jugendliche geraten schnell ins soziale Abseits. Und genau um diese kümmert sich Don Bosco. Er gründet ein sogenanntes Oratorium, in dem Kinder und Jugendliche versorgt werden und religiösen Unterricht erhalten. Das Oratorium stellt er unter das Patronat des heiligen Franz von Sales. Seine Mitarbeiter nennen sich entsprechend Salesianer.
Man trifft Jugendliche, die derart vernachlässigt sind, dass jede Mühe für sie vergeblich bleibt, wenn man sie nicht in einem Haus aufnimmt. Daher sollen so viele Häuser wie möglich eröffnet werden.
Es entstanden erste Heime, später kommen Schulen und andere Erziehungsstätten hinzu. Auch die Zahl der Mitarbeiter steigt ständig an. 1869 wird die Gesellschaft der Salesianer von Papst Pius IX. Offiziell anerkannt. 3 Jahre später werden die Don Bosco-Schwestern ins Leben gerufen. 1875 gehen die ersten Salesianer als Missionare nach Argentinien.
Kurz vor 1 Uhr öffnete Don Bosco die Augen und schaute zweimal lange Don Viglietti an. Er hob die linke Hand und legte sie ihm aufs Haupt. »Es ist der letzte Abschied«, rief er aus. Dann kehrte die frühere Regungslosigkeit zurück.
Ein Freund Don Boscos erinnert sich an den 31. Januar 1888. Der Priester, Ordensgründer, Schriftsteller und Verleger Giovanni Melchiore Bosco stirbt an jenem Tag im Alter von 73 Jahren. Keine 50 Jahre später, am 1. April 1934, wird Don Bosco heilig gesprochen.
Andreas Kaul war das über Don Bosco, der vor 200 Jahren geboren wurde. Und welche Bedeutung seine Botschaft heute noch hat, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Und gestern bei seinem Angelus, da hat Papst Franziskus an den von ihm selbst hochverehrten Don Giovanni Bosco erinnert, dessen 200. Geburtstag die Kirche gestern gefeiert hat. Und auf dem Petersplatz, da sagte er zu den Gläubigen:
Un saluto speciale rivolgo ai numerosi giovani del movimento giovanile salesiano radunati a Torino nei luoghi di San Giovanni Bosco per celebrare il bicentenario della sua nascita.
Also sein besonderer Gruß, der ging an die vielen Jugendlichen der salesianischen Jugendbewegung, die in Turin derzeit und in der Heimat des heiligen Giovanni Bosco versammelt sind, um den 200. Jahrestag seiner Geburt zu feiern. Und wir sprechen hier heute auch über diesen Heiligen, aber eben auch über die Salesianer Don Boscos, die ihm bis heute nachfolgen. Als zweitgrößte Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche sind die Ordensleute heute in über 130 Ländern aktiv. Und einer von ihnen ist Pater Clemens Schliermann. Der ist seit 2012 Missionsprokurator und Direktor der Salesianer in Bonn und heute hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Macht es Sie stolz, wenn der Papst an Tagen wie gestern explizit an Don Bosco erinnert?
Es macht mich sehr stolz, vor allen Dingen, weil der Papst uns daran erinnert, beziehungsweise unterstreicht das, was Don Bosco vor 150 Jahren begonnen hat und wir heute versuchen mit 16.000 oder 15.500 Salesianern und sicherlich 200.000 Mitarbeitern weltweit tagtäglich umzusetzen, jungen Menschen, die in Not sind, die benachteiligt sind, Perspektiven zu vermitteln.
Über die Arbeit werden wir im Laufe der Sendung noch sehr viel sprechen. Manche nennen ja Don Bosco den Superstar unter den Heiligen. Fakt ist ja, dass er wirklich tatsächlich einer der beliebtesten und bekanntesten ist. Und sogar Präsident Barack Obama hat ihn mal bei einem Besuch in Brasilien zitiert. Wie erklären sich diese weltweite Bekanntheit und Verehrung?
Für mich ist einer der Gründe, weil er immer versucht hat, zu den Menschen direkt zu sprechen. Also nicht in irgendwelchen Formeln oder abstrakt, sondern immer versucht hat, den Menschen im Mittelpunkt zu haben, vor allen Dingen junge Menschen, weil er selber bis zu seinem Lebensende mit 73 Jahren jung war. Und ich glaube, das spricht Menschen an. Es braucht gar nicht irgendwelche großen Konzepte, sondern das, was auch momentan den Papst so faszinierend macht, mit eigenen Worten Menschen zu begeistern, sie daran zu erinnern, was sie gut können. Und ich glaube, wenn man an das Gute im Menschen appelliert, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, dann gewinnt man ihr Herz, wenn man wirklich ohne Vorbehalte auf sie zugeht.
Wir haben das so eben in dem Beitrag schon gehört. Das war das beginnende Industriezeitalter. Er kümmerte sich um bedürftige Jugendliche und tat etwas für damalige Zeiten doch sehr Ungewöhnliches. Er wertschätzte und förderte sie nämlich. Warum war das so revolutionär?
Ja, die Zeit der Restauration, die beginnt ja 1815 mit dem Wiener Kongress, ist auch die Zeit, die ganzen Jahrhunderte, in der Kinder und Jugendliche, wie leider Gottes heute in manchen Regionen dieser Erde, nichts zählten, solange sie nicht auch mitarbeiteten. Also das Kind als solches war nicht interessant. Es war interessant, das Kind, der Jugendliche, der helfen konnte. Vielfach auch aus wirklicher Not heraus der Familien. Und Don Bosco erkannte, dass man mit Kindern und Jugendlichen anders arbeiten kann, wenn man sie auf sie zugeht, wenn man sie ernst nimmt, wenn man versucht, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren Und er stellte das Kind wie Jesus selber in den Mittelpunkt. Und das, denke ich, war das Revolutionäre. Nicht nur er, auch andere Reformpädagogen des 19. Jahrhunderts haben das versucht, aber er ist halt in der Kirche und auch über die Kirche hinaus dafür berühmt geworden, dass er das Kind ins Zentrum stellt.
Sie haben gerade schon gesagt, in der Gesellschaft spielten die Kinder nur insofern eine Rolle, als dass sie mitarbeiten mussten und irgendwie zum Leben beitragen mussten. Welche Rolle spielten die Kinder denn in der Kirche, für die Kirche?
In der Kirche selber spielten sie die Rolle, dass sie vielleicht Ministranten waren, die Jungs. Ansonsten war es selbstverständlich in einer versäulten Gesellschaft, in der auch mitunter die Kontrolle über die Kirche vollzogen wurde, dass sie einfach als Christgläubige im Gottesdienst waren, hoffentlich nicht störten, aber sie spielten keine eigene Rolle.
Wie kam Don Bosco dann darauf, sich auf die Kinder zu konzentrieren?
Es war seine eigene Erfahrung als Kind, sehr früh den Vater verloren zu haben, mit zwei Brüdern, älteren Brüdern groß zu werden und zu erfahren, dass es notwendig ist, dass man auch eine Gemeinschaft braucht. Und er selber war ein begnadeter Sportler, war auch ein wunderbarer Zauberer und er konnte Menschen begeistern. Und das hat er probiert bei Kindern und er merkte, wenn ich die Kinder gewinnen kann, wenn es mir gelingt, mit ihnen zu sein, mit ihnen zu spielen, dann kommt etwas rüber. Er war von Anfang an, ist auch sehr gläubig, von seiner Mutter erzogen worden ist. Dann kann ich auch Inhalte vermitteln, die mir selber wichtig sind. Der Traum, er wurde erwähnt in dem Anfangsfeature, was eingespielt worden ist, indem er von Jesus selber den Auftrag erhält, die Kinder mit Liebe und Güte zu erziehen. Und das war für ihn zeitlebens seine Motivation und das versuchte er dann mit den unterschiedlichen Methodiken, die wir heute auch anwenden mit Kindern und Jugendlichen und vor allen Dingen für Kinder, sie zu erreichen und das ist ihm gelungen.
Mit Kindern spielen, ihnen auf Augenhöhe begegnen, wie ist er denn oder wie hat seine Umwelt darauf reagiert? Sie sagten soeben schon, Kinder spielten damals keine besonders große Rolle. Wie hat man dann plötzlich auf diesen Impuls reagiert?
Also am Anfang, und ich nehme auch an, oder es belegt auch Zeit seines Lebens, hatte er fast mehr Gegner als Freunde, weil Kinder lästig waren, weil Kinder störten oder in der Industrie, in frühindustriellen Stadt Turin, auch dann aufgefallen sind, wie Straßenkinder heute, die nichts zu essen hatten, keine Arbeit hatten, auch viel Leerlauf hatten, dass sie auffielen und wer sich mit diesen Kindern abgegangen ist, wer ins Gefängnis gegangen ist, wie Don Bosco das von Anfang an getan hat, der war suspekt. Ja? Er verbündete sich mit diesen Kindern, die ja eigentlich Abschaum sind, die stören, die stinken und das hat ihm mehr Gegner gebracht als Freunde.
Da sind wir wieder bei Papst Franziskus, der fordert, die Kirche müsse an die Ränder der Gesellschaft geben. Da werden wir auch noch im Laufe der Sendung drüber sprechen, über diese besondere Beziehung zwischen Papst Franziskus und Don Bosco. 1859 gründete Don Bosco ja dann die Gesellschaft des heiligen Franz von Sales, die Salesianer Don Boscos. Warum wählte er eigentlich ausgerechnet Franz von Sales als Schutzheiligen?
Weil Franz von Sales ihn in seiner Spiritualität, in seiner Art und Weise, wie er versucht hat, seinen Glauben zu leben, inspiriert hat. Er hat ihn inspiriert, weil Franz von Sales, der Erzbischof bzw. Fürstbischof von Genf war, durch seine Art und Weise, wie er das Evangelium verkündet hat, ihn motivierte, mit Liebenswürdigkeit, mit Geduld, mit einem langen Atem und mit großem Gottvertrauen. Das hat Don Bosco angesprochen und Franz von Sales hat ja die Philotea, ein berühmtes, möchte sagen, Buch für Exerzitien im Alltag geschrieben, was einer der ersten großen Hits war in der katholischen Kirche, wo Menschen angeleitet wurden, ihr Christsein im Alltag zu leben. Und das hat er studiert und hat sich davon sehr ansprechen lassen und wählte dann die Spiritualität, die dann auch später in seine Pädagogik eingegangen ist, von Franz von Sales. Deswegen nannte er dann auch die Kongregation, natürlich in Abstimmung mit dem Vatikan, Pius IX., dann Salesianer Don Boscos.
Pater Clemens Schliermann war das von den Salesianern Don Boscos in Bonn. Er ist heute hier zu Gast bei uns in Domradio weltweit. Und was ihn selbst damals dazu bewegt hat, sich diesem Orden anzuschließen, das wird er uns erzählen hier in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio und bei uns zu Gast ist Pater Clemens Schliermann von den Salesianern Don Boscos in Bonn. Und mit ihm sprechen wir über Don Bosco, dessen 200. Geburtstag die katholische Kirche ja gestern gefeiert hat. Pater Clemens, was hat Sie eigentlich persönlich zu den Salesianern geführt?
Ich habe bin klassisch katholisch sozialisiert in Darmstadt, Bistum Mainz, Gemeinde Liebfrauen, groß geworden, habe 5 Geschwister. In der 50er, 60er Jahren ging man ja als Familie regelmäßig in Gottesdienst und ich war Ministrant und habe dann auch nach meiner mittleren Reife und meiner Berufsausbildung oder im Laufe dieser Zeit auch dann immer Jugendarbeit betrieben, war jeden Sommer im Zeltlager, war aktiv, wie das damals halt so üblich war. Und bin dann im Laufe meiner Berufsausbildung zu Cosillo gekommen und dort hat mich der Ruf, wie man so schön sagt, wieder getroffen, so die Rückkehr zur ersten Liebe, und habe dann Kloster auf Zeit gemacht bei einem Karmeliten in Würzburg. Und dort suchte ich dann nach dem roten Faden, also so nach der Beziehung zu Gott, wie mir es jetzt dann auch später bewusst geworden ist. Und absolvierte auch einige Tage Kloster auf Zeit, merkte aber, dass dieses doch eher monastische bzw. weniger aktive nicht so meins ist. Und dieser Pater sagte zu mir, also Karmelit, das ist nichts für dich, versuch's mal bei den Salesianer Don Boscos. Und ich kannte Don Bosco von der Jugendarbeit her. Ein Kaplan hat uns den näher gebracht. Aber ich erinnerte mich nur noch daran, dass er einen Kanarienvogel hatte, der Bosco hieß. Und das war eine schöne Geschichte. Ich habe ihn auch später immer wieder getroffen, den Kaplan. Und daher kam dann, nachdem ich mich bei ihnen gemeldet hatte, bei den Salesianern, haben die sich sofort bei mir gemeldet, der damalige Provinzial, angerufen, und andere 2 Ordensgemeinschaften haben mir eine schöne Karte geschickt und so kam der Kontakt und dann ging das ganz schnell.
Können Sie sich erinnern, was genau Sie an dieser Botschaft, an dem Charisma überzeugt hat, dass Sie gesagt haben, ja, das ist meins, das ist das, was ich gesucht habe?
Es war weniger die Person der Bosco, sondern es war das Feld, die Sendung zu jungen Menschen. Mit jungen Menschen zu arbeiten, das hat mich immer fasziniert, hat mir viel, viel Freude gebracht. Und das war das Entscheidende. Die Person Don Boscos lernte ich dann erst später differenziert kennen und auch schätzen, sehr, sehr schätzen. Aber es war die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die mich fasziniert hat. Und dass die Ordensgemeinschaft das in den Mittelpunkt stellt, fand ich faszinierend und wirklich motivierend.
Die Salesianer Don Boscos tragen kein Gewand. Auch Sie sitzen heute hier ganz normal in Hemd und Jeans. Warum?
Bei der Gründung, bei der Approbation verlangte Rom, Pius IX., dass die Salesianer sich zu kleiden hätten wie Priester. Also das heißt im Talar. Don Bosco wollte von Anfang an kein Ordenskleid, weil er sagt, wenn wir mit Jugendlichen und Kindern arbeiten, ist das eher hinderlich. Wenn man Sport mit ihnen, wenn man Fußball spielt, wenn man sich bewegt, wenn man auf Bäume klettert oder auf Seilen tanzt, ist das hinderlich.
Gewand hinderlich, ja.
Und, aber das war Auflage. Somit waren die Salesianer, wie viele Ordensgemeinschaften, die im 19. Jahrhundert gegründet worden sind, also karitative Ordensgemeinschaften, im Talar unterwegs. Auch die Brüder, es gibt ja Priester und Brüder. Und erst nach dem Zweiten Vatikanum wurde das Gewand wieder abgelegt. Es gibt einige Mitbrüder in einigen Ländern, 130, in denen wir aktiv sind, die Talar tragen, aber dann eher im priesterlichen Dienst, im Vollzug oder im Gottesdienst dann. Sonst tragen die auch keins, weil es einfach hinderlich ist, ne?
Sie sind, ich habe es schon erwähnt, Direktor und Missionsprokurator der Salesianer Don Boscos in Bonn. Was genau ist das?
Der Missionsprokurator, Mission ist klar, ist Sendung, und Prokurare heißt Fürsorgen. Ein etwas verstaubter, aber eigentlich ein hochaktueller Begriff. Wir haben in der Welt 5 große Missionsprokuren und eine davon ist in Bonn. Und wir kümmern uns darum, dass Einrichtungen, 2000 Einrichtungen gibt es weltweit in 90 Provinzen, Provinzen ist eine Verwaltungseinheit, dass die Gelder bekommen für Straßenkinderarbeit, dass die Kinder mit das was zu essen bekommen, für Schulen, für Berufsausbildungszentrum. Und das sind 2 Organisationen, Don Bosco Mission und Don Bosco Mondo als Nichtregierungsorganisation, ein Verein, in dem ich im Vorstand sitze. Und wir sammeln Geld einerseits vom Staat, das geht über eher Don Bosco Mondo, also für Berufsausbildung mit dem Entwicklungshilfeministerium, von kirchlichen Werken, also wie zum Beispiel Kindermissionswerk, also Sternsinger, Missio, Miserio, Adveniat, Renovabis, Caritas Internationalis, die uns Gelder geben, die wir dann wieder in die Projekte hineingeben, damit sie arbeiten können.
Don Bosco hat mal gesagt, für die gefährdete Jugend gehe ich an den Rand der Verwegenheit. Das erinnert ziemlich nah an die Worte von Papst Franziskus, der ja gefordert hat, seine Kirche müsse an die Ränder der Gesellschaft gehen. Wie viel Aufschwung haben Sie eigentlich durch Papst Franziskus erfahren?
Franziskus selber ist ja, wie er selbst gesagt hat, ein salesianischer Jesuit. Das wurde ihm sogar vorgehalten, wie er in den 70er Jahren als Provinzial der Jesuiten in Buenos Aires das Provinzialat in ein Problemviertel hineinlegte und von seinen jungen Mitbrüdern verlangte, dass sie am Wochenende, so wie es er als junger Mann erfahren hatte, Franziskus, Kinder und Jugendliche betreuen. Also Oratorien, das ist ja der Gedanke Don Boscos, Kinder zu sammeln aus dem Viertel, dass sie spielen können, damit sie Hausaufgaben machen können, damit sie was zu essen bekommen, damit sie auch in Gottesdienst gehen können, also Kinder- und Jugendgottesdienste gestalten. Und dann haben ihm die Mitbrüder vorgeworfen, er sei ja wohl ein salesianischer Jesuit. Das hat ihn eher entzückt, würde ich es vielleicht mal sagen. Mit
Sie wahrscheinlich
Worten.
Auch, oder?
Uns auch, ja. Das ist jetzt so aus den Briefen, hat einige Briefe geschrieben zu diesem Thema seiner Kindheit und Jugendzeit und vor allen Dingen als junger Jesuit. Und an die Ränder gehen, er selber sagt ja, Franziskus, ich komme vom Rande der Welt. Und die Römer, in Anführungsstrichen, müssen jetzt lernen, dass wir von den Rändern inspiriert unsere Arbeit im Weinberg Gottes in der Nachfolge Jesu Christi tun sollen. Und das sagt er immer wieder. Und da ist er ganz, ganz nah bei Don Bosco. Deswegen hat er auch so eine stark emotionale Bindung, eine Affinität zu Don Bosco und zu den Salesianern Don Boscos, weil er selbst in der Salesianerpfarrei groß geworden ist.
Sind Sie eigentlich jemals selbst in Turin gewesen, also da, wo Don Bosco gelebt und gewirkt hat?
Ja, war mehrfach dort. Faszinierend. Damals war das eher am Rande, heute ist es im Zentrum. Don Bosco ist ja dort auch beigesetzt in einem Glassarkophag. Man sieht also den Körper. Er war gar nicht so lang. Groß war er, aber war nicht lang. Und es ist faszinierend, was heute ein großes Jugendzentrum, man kann dort auch die salesianische Spiritualität hautnah erfahren, auch dann etwas weiter in Piemont hinein, einige Kilometer nach Becchi, wo er geboren worden ist, am Colle Don Bosco, wo es jetzt unglaublich viele junge Menschen treffen. Das sind wirklich für uns die Zentren auch der Spiritualität, wo wir Don Bosco und seinem Werden, seinem Werk sehr, sehr nahe sind.
Pater Clemens Schliemann ist das von den Salesianern Don Boscos in Bonn. Und gleich nehmen wir Sie mit auf eine Reise nach Turin zu den Wirkungsstätten von Don Bosco. Vor 200 Jahren, da wurde der Priester, Jugendapostel und Sozialpionier Don Bosco geboren. Im beginnenden Industriezeitalter, da kümmerte er sich um bedürftige Jugendliche und tat etwas für damalige Zeiten Unerhörtes. Er wertschätzte und förderte sie nämlich. Heute sprechen wir über diesen Mann und vor allen Dingen über das, was die Salesianer Don Boscos als zweitgrößte Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche heute alles so machen. Und ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Weltweit heißt die Sendung heute, geht es um Don Bosco. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist es her, dass Papst Franziskus zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro gereist ist. Und wenn er reist, dann ist es ihm ja auch immer ein Bedürfnis, an die Ränder zu gehen, so wie er es eben auch von seiner Kirche fordert. Und marginalisierter hätten die jungen Menschen wohl nicht sein können, die in Rio de Janeiro im Jugendgefängnis sitzen. Über 200 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zusammengepfercht, sitzen sie hinter Gittern, sie kommen aus zerrütteten Familien und sie sind arm. Und keiner glaubt an sie, denn sie sind mit Gewalt und Kriminalität aufgewachsen. Ja, was soll da noch anderes bei rauskommen als noch mehr Gewalt und Kriminalität? Das sagen viele, aber einige, die sich damit nicht abfinden wollen, das sind die Salesianer Don Boscos. Sie haben dort ein Zentrum errichtet und Hilde Regeniter hat es für uns besucht.
Das U-Haftgefängnis für Jugendliche bis 18 Jahre liegt auf der Gouverneursinsel von Rio de Janeiro, nicht weit entfernt vom internationalen Flughafen Galeão. Aber die große, weite Welt ist für diese Jungs Lichtjahre entfernt. Ihre wirkliche Welt, die misst gerade 4x4 Meter und ist von Gittern begrenzt.
In jeder Zelle sind drei Jugendliche. Sie können maximal 45 Tage bleiben, dann werden sie woanders hingeschickt oder sie kommen raus. In jeder Zelle hat jeder ein Bett und einen Spind. Außerdem sind da die Toilette und eine Nasszelle. Das Ganze auf 16 Quadratmetern.
Marc Aurel, der technische Direktor, zeigt uns, wie die jungen Häftlinge hier leben. In den langen Gängen riecht es streng und obwohl draußen die Sonne brennt, ist es ziemlich düster. Einige der Insassen schieben ihre Arme zwischen den Gitterstäben hindurch, rufen den Besuchern etwas zu, wollen ganz offensichtlich nur eines, nämlich raus. Über 99% sitzen wegen Drogendelikten und kleineren Diebstählen hier, erklärt Marc Aurel. Sie warten darauf, wie es jetzt für sie weitergeht. Und weil das Warten oft lang wird, ist es so wichtig, dass es Unterbrechungen dieser Monotonie gibt. Wie zum Beispiel die Arbeit im Gemüsegarten oder die Religionsstunden. Mehrmals in der Woche besuchen Laien und Ordensleute die Jugendlichen im Gefängnis, um mit ihnen in der Bibel zu lesen und zu beten. Was sofort auffällt, die Jungs, die da zusammensitzen, kennen das Vaterunser alle auswendig und sie haben fast alle schwarze Haut.
Sie kommen aus extrem schwierigen Verhältnissen, nicht nur in Sachen Armut, sondern vor allem auch in sozialer Hinsicht. Sie wachsen meist in kaputten Familien auf und geraten früh ins Drogenmilieu. Schon mit 14 bekommen viele von ihnen scharfe Waffen in die Hand.
Erzählt Roberto José dos Santos. Er ist Koordinator der Kommission für religiöse Betreuung von jugendlichen Straftätern der Erzdiözese Rio und er kennt die Probleme seiner Schützlinge ganz genau.
Da, wo sie herkommen, gilt das Gesetz des Stärkeren. Viele haben erlebt, wie Kameraden einfach abgeknallt wurden, weil sie nicht gespurt haben. Sie sind nicht nur verängstigt, sondern sie wissen auch, dass ihr Leben am seidenen Faden hängt.
Und so wollen Roberto und seine Mitstreiter vor allem eines, diesen Jungen vermitteln, dass es Alternativen gibt zu einem frühen Tod auf der Straße, dass sie etwas wert sind und dass sie aus ihrem Leben auch jetzt noch etwas machen können.
Wir arbeiten dabei mit Schlüsselbegriffen aus der Bibel, wie zum Beispiel Verzeihung oder Erbarmen. Ein ganz großes Thema ist die Familie. Viele kennen ihren Vater gar nicht und ihre Mutter musste immer arbeiten. Sie waren sich überlassen und haben deshalb heute eine große Wut auf ihre Familie. Und da spielen natürlich Verzeihung und Vergebung eine große Rolle dafür, wie man aus dieser misslichen Situation wieder herauskommen kann.
Der Jugendknast nicht als Sackgasse, sondern als Wegweiser in eine bessere Zukunft. Das ist nicht nur Robertos Wunschtraum, allerdings einer, der sich nur sehr mühsam in Wirklichkeit wandeln lässt. Als hilfreich empfindet er dabei, dass die jungen Männer fast alle einen Draht zu religiösen Fragen haben.
Ich habe in all den Jahren hier noch keinen Jugendlichen getroffen, der nicht an Gott glaubt. Insofern finden wir leicht Zugang zu den Jungs. Unser religiöser Ansatz ist es, ihre Würde in den Mittelpunkt zu stellen. Sie nicht als Menschen zu sehen, die etwas Schlimmes getan haben, sondern als Menschen, die einfach Menschen sind.
Insgesamt ist Roberto zuversichtlich, dass sich gesamtgesellschaftlich etwas bewegt in Brasilien. So hält er die Arbeit der Policia Pacificadora für sinnvoll. Dass diese Spezialeinheit seit ein paar Jahren in den Favelas präsent ist, auch den direkten Draht zu den Leuten sucht, das trägt in seinen Augen schon heute Früchte.
In den Favelas, die befriedet sind, ändert sich das Leben doch spürbar. Und man kann schon sagen, dass insgesamt weniger Jugendliche in eine Drogenwelt abrutschen. Noch aber sind die Untersuchungsgefängnisse leider immer noch hoffnungslos überfüllt.
Umso wichtiger also, dass die kirchlichen Mitarbeiter weiter in die Gefängnisse kommen und mit den Jungs beten.
Das hilft mir, über mein Leben nachzudenken. Es hilft, an Gott zu denken. Ich fühle mich besser, wenn ich gebetet habe. Ich fühle mich leichter.
Hilde Regenita war das über die Gefängnispastoral in Rio de Janeiro und wo sich die Salesianer Don Boscos sonst noch so engagieren und in welcher Form, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, das ist der Satz, den der Priester, Erzieher und Sozialarbeiter Johannes Bosco geprägt hat. In ihm spiegelt sich die Grundhaltung seines Lebens und seiner erzieherischen und pastoralen Tätigkeit. Denn Don Bosco, der setzte sich sein Leben lang für benachteiligte Jugendliche ein. 1859, da rief er die Gesellschaft des heiligen Franz von Sales ins Leben, eben die Salesianer Don Boscos. Und heute ist das die zweitgrößte Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Die Ordensmänner, die sind heute in 132 Ländern aktiv und erreichen mit ihrer Arbeit rund 16 Millionen Mädchen und Jungen in der ganzen Welt. Pater Clemens Schliermann ist heute hier bei uns zu Gast. Er ist Direktor der Salesianer in Bonn. Pater Clemens, dieses Projekt im Jugendgefängnis in Rio de Janeiro, wovon wir soeben gehört haben, ist das beispielhaft für die Arbeit der Salesianer?
Es ist beispielhaft, weil es sich auf die Anfänge bezieht. Don Bosco beginnt 1841, indem er auf die Straße geht, also ein Streetworker Gottes, wie er auch immer wieder benannt wird, im Gefängnis. Er besucht Kinder und Jugendliche und dort entwickelt sich auch seine Präventivmethode, das heißt, Vorbeugen ist besser, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und er sagt, wie er die Kinder sieht, hätten diese Kinder einen guten Freund gehabt, dann wären sie nicht in dieses Gefängnis gekommen. Und aus den Anfängen damals ist für uns der Auftrag geworden, ja, der evangelische Auftrag, der Auftrag Jesu Christi, zu den Gefangenen zu gehen, besonders zu den Jugendlichen, die ja häufig wegen, salopp formuliert, Pillepalle da drin hocken, weil sie was geklaut haben, weil sie was notwendig zum Leben brauchen, weil sie geschnüffelt haben, weil sie den Mächtigen oder den Reichen im Weg stehen. Und er besucht sie, das tun wir heute auch. Ich denke jetzt nur an Sierra Leone, Bruder Lothar Wagner, in einem Gefängnis, wo 500 Platz haben, wo 2000 reingepfercht sind, geht er hin, versorgt sie mit Wasser, mit Lebensmittel, sieht zu, dass die hygienische und ärztliche Betreuung besser wird und handelt mit den mit Administration, mit der Verwaltung aus, dass er baut denen einen Brunnen, dafür darf er jederzeit hingehen. Das ist typisch im Sinne Don Boscos, er geht bis zur Verwegenheit, um diesen Kindern und Jugendlichen auch eine Perspektive zu geben, nicht, dass sie weiter auf der schiefen Bahn bleiben, sondern dass sie Möglichkeiten sehen, was sie ja, jeder kann etwas gut. Das war der Ansatz von Boscos und den finden wir gemeinsam mit den Jugendlichen immer wieder.
Sie sind in mehr als 130 Ländern aktiv. Das heißt, es gibt nur wenige Länder auf dem Globus, wo es die Salesianer Don Boscos nicht gibt. Wie ist das eigentlich in islamischen Ländern? Auch da arbeiten Sie, aber sicherlich unter erschwerten Bedingungen, oder?
Ja, wir sind in Ägypten seit fast 90 Jahren. Wir haben in Alexandria ein großes Gymnasium. 2000 Kinder und Jugendlichen besuchen dieses Gymnasium. Es wird unterstützt vom italienischen Staat, sodass diese Jugendlichen und Kinder auch alle Italienisch können. Wir sind dort und betreuen diese Jugendlichen. Wir dürfen keinen Religionsunterricht halten, aber die Schule ist sehr beliebt. Es gibt dort 5 Mitbrüder. Und knapp 300 Lehrer, sieht man schon das Verhältnis. Und da geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen Bildung erfahren und dass sie auch ein ganzheitliches Erziehungskonzept versuchen umzusetzen, den Menschen im Mittelpunkt zu haben und nicht nur das Rationale, sondern Vernunft, Liebe und Religion ist der Ansatz von Boscos, Herz und Hand. Und wenn wir das vermitteln, dann ist das völlig gleich, welche Religion Kinder angehören.
Aber die Glaubensvermittlung fällt dann weg? Oder wie versuchen Sie und Ihre Mitbrüder?
In manchen Ländern ist sie schlichtweg nicht erlaubt. Dann geschieht sie durch das Tun. indem wir es vorleben. Und wenn wir gefragt werden, warum tust du das, dann benenne ich meine Motivation. Ich war ja auch 11 Jahre lang in der Jugendhilfe tätig. Und da redet man nicht vorrangig jetzt erstmal von Gott und von Jesus, weil das eher Widerstand hervorruft, sondern man ist mit den Jugendlichen zusammen, man lebt mit ihnen, man ist mit ihnen unterwegs. Zum Beispiel nach Santiago de Compostela sind wir gepilgert mit Jugendlichen, mit deutschen Jugendlichen. Und dann fragen sie. Und wenn ich gefragt werde, unterwegs, dann gebe ich Antwort und benenne meine Gründe, warum ich das tue.
Sie sind selber in Indien, in Bangalore gewesen und haben sich da ein Projekt angeschaut. Erzählen Sie uns davon.
Ja, vor 2 Jahren war ich in Indien, habe mir dort einige Projekte der Salesianer Don Boscos in unseren 11 Provinzen, ich war nicht in 11 Provinzen, ich war in 3 Provinzen, in Bangalore habe ich mir Bosco angeschaut. Die Inder lieben so Akronyme, so Abkürzungen. Und in Bangalore betreiben sie seit 35 Jahren Straßenkinderprojekte. Und das ging auch von jungen Studenten, von salesianischen Studenten aus, die gesagt haben, wir können nicht nur studieren und Philosophie und Theologie, das ist wichtig, wir müssen was Praktisches tun. So wie Gandhi das am Anfang, sie hatten ja das Feature eingespielt. Am Tun werdet ihr erkennen, dass der Glaube tatsächlich auch eure Motivation ist. Und dort haben die Salesianer 8 Einrichtungen im Zentrum von Bangalore und holen jeden Tag 30 bis 40 Kinder von der Straße. Am Bahnhof kommen die an, werden sehr liebevoll aufgenommen, werden registriert und 80% dieser meistens Jungs, aber auch Mädchen, werden innerhalb von 24 Stunden wieder zu ihren Familien, weil das ist der Ort des Lebens, zurückgeführt. Die anderen nehmen wir auf und haben unter anderem dort ein großes Projekt für Mädchen. Es sind 7 Einrichtungen für Jungs und 1 für Mädchen. Dann sieht man auch ungefähr das Verhältnis. Es hat ein Millionär aus England den Indern dort, den in der Provinz Bangalore, 1,5 Millionen Euro Dollar zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, baut ein Haus vom Feinsten. Also diese Kinder, diese armen Mädchen, die von Prostitution, von Organhandel, von Arbeitssklaventum bedroht sind, die wir quasi retten, sollen das Beste haben. Und dort haben wir auf 7 Stockwerken, weil es ganz eng ist, nach oben gebaut und betreiben ein Projekt für diese Mädchen, wo sie tatsächlich erfahren, sie sind angenommen, sie lernen einen Beruf, sie können, werden Schulausbildung, also Bildung vermittelt. Ein faszinierendes Projekt und Father Joy ist gerade hier und auf Projektreise in Deutschland und besucht die verschiedenen Organisationen, die ihn unterstützen. Unter anderem die Sternsinger, die ganz stark uns in Indien und auch weltweit unterstützen.
Sie sind ja auch in Deutschland tätig, vielerorts. 45 Standorte gibt es in der ganzen Bundesrepublik. Wie unterscheidet sich die Arbeit hier in Deutschland?
Wir haben nicht 45, das sind 20 weniger. Wir haben 25 Einrichtungen und Dienste. Die Arbeit ist ähnlich. Sie unterscheidet sich vielleicht aufgrund der Gesetzesgrundlage und der Förderung, die in Deutschland anders und monetär sicherlich besser ist als in anderen Ländern. Wir haben Gymnasien, also ein Gymnasium ist in Essen. Wir haben Jugendhilfeeinrichtungen, also Heime für verhaltensoriginelle Kinder und Jugendliche, unter anderem in Bamberg. Dort haben wir den Bereich der Zirkuspädagogik, auch das, was klassisch Salesianisches ist. Wir sind in Jugendberufshilfeeinrichtungen, Helenberg hier, wo wir uns ganz speziell und an 11 anderen Standorten um jugendliche, unbegleitete, Minderjährige, sind es ja, wenn es Jugendliche sind, Flüchtlinge kümmern. Die Arbeit unterscheidet sich von der Zielgruppe nicht. Das sind benachteiligte Kinder und Jugendliche, denen wir Perspektiven vermitteln, mit ihnen zusammenleben. Und in jeder Einrichtung ist es so, auf einen Salesianer kommen ungefähr 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Pater Clemens Schliermann war das über das Engagement der Salesianer Don Boscos weltweit. Und mehr dazu hören wir gleich hier in Domradio weltweit. Der 200. Geburtstag von Don Bosco ist heute unser Thema hier. Und einen ganz persönlichen Bezug zu ihm und zu dem Jubiläum natürlich hat der vor einem Jahr von Papst Franziskus zum Bischof von Passau ernannte Stefan Oster. 1995 hat er sich nämlich entschieden, Salesianer Don Boscos zu werden. Und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was ihn eigentlich dazu bewegt hat.
Ja, das stand natürlich im Zusammenhang einer grundsätzlichen Wegsuche. Was bedeutet mein eigenes Leben unter den Augen Gottes? Und ich habe dann auf eigenartige Weise immer wieder mal Don Bosco entdeckt und seine Art und Weise, vor allem mit jungen Menschen umzugehen, auch sie zum Glauben zu führen. Und das hat mich so angesprochen, dass ich mich entschieden habe, Salesianer zu werden.
Es war ein Buch, das Sie dann gelesen haben, seine Biografie.
Ja.
Was genau hat Sie daran beeindruckt?
Also das allererste war mal, dass ich das Buch aufgeschlagen habe, auch eher nachdem es so Impulse gab, wo ich innere Erfahrungen rekapituliert habe, was ich in meinem Leben mit jungen Menschen zu tun hatte. Ich war ja eh schon knapp 30 und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich das Buch doch mal aufschlagen. Und dann war die erste Geschichte, die ich gelesen habe, dass Don Bosco ein Gaukler war als junger Mensch und Zirkuskunststücke vorgeführt hat, unter anderem um junge Menschen dann mit ihm dazu zum Gebet zu führen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigenartig, weil ich selber ja so als Gaukler unterwegs war und mir einen Teil meines Studiums damit verdient habe und solche Sachen. Und dann habe ich diese Biografie in einem Zug durchgelesen und wusste gewissermaßen innerlich, wohin ich gehöre.
Haben Sie noch mehr Parallelen gefunden?
Ja, natürlich. Also ich habe ja vorher auch Philosophie studiert und mich hat immer ganz stark die Anthropologie beschäftigt, also die Frage nach dem Menschen. Wie wird ein Mensch ein Mensch? Was bedeutet reifes Menschsein, Person sein? Und wie hängt es mit unserem Glauben zusammen, mit dem zum Beispiel, was Jesus über die Kindheit sagt? Gleichzeitig habe ich mit vielen jungen Leuten zu tun gehabt und habe immer gesehen, dass junges Leben auch gefährdet ist, angefragt ist, mein eigenes ja auch. Ich war auch ein risikobereiter junger Mann und das hätte durchaus auch schief gehen können. Und dieses Menschenbild dahinter und die Art und Weise, mit jungen Menschen umzugehen und sie zu begleiten, das hat mich sehr tief berührt.
Don Bosco wird ja der Ausspruch zugeschrieben, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.
Ja.
Das klingt erstmal wie ein netter Satz, aber da steckt ja sehr viel mehr hinter, nehme ich an.
Ja, also erstmal wissen wir gar nicht, ob der Satz wirklich so von Don Bosco ist. Ich habe mal irgendwo ein Schild gesehen, da stand dann unter demselben Spruch Martin Luther drunter. Also, war auch spannend, aber ja, das passt zur Lebensart Don Boscos. Mir ist zunächst mal wichtig, das ist ein alter Satz aus der Philosophie, das Tun folgt dem Sein. Also gewissermaßen die innere Freude aus dem Glauben, aus der Verbundenheit mit Jesus, die führt dazu, dass man in ein anderes Handeln aufbrechen kann, als ohne diese Freude. Also fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Und die andere Geschichte ist dann, wenn man gewissermaßen entschieden den eigenen Weg verfolgt unter den Augen Gottes, das ist nicht immer nur Spaß. Also Don Bosco hatte auch richtig viel Anfeindungen im eigenen Leben ertragen müssen. Also es gab Leute, die wollten ihn tatsächlich ins Irrenhaus bringen, weil er anders mit jungen Leuten umgegangen ist als der damalige Klerus. Und da ist dann die Spatzen pfeifen lassen. Das klingt sehr nett, aber gewissermaßen in den inneren Abstand zu kommen und zu sagen, ich gehe diesen Weg, den ich als wahr und richtig erkannt habe, weiter und lass die anderen mal reden. Das ist schon eine große Herausforderung.
Was war denn das Besondere an dieser Pädagogik Don Boscos und an seiner Herangehensweise an das Thema Jugend und Erziehung?
Ja, ich glaube, Don Bosco hat überhaupt keinen jungen Menschen gehabt oder gesehen, den er für gewissermaßen schlecht oder verdorben oder verloren betrachtet hat. Sein Versuch war immer, in jedem und auch noch in dem scheinbar am meisten verkommenen oder verwahrlosten Jugendlichen auch noch zu spüren, wo ist dieser Jugendliche gut und wo kann ich das wertschätzen und wie können wir ihn darin bestärken und wachsen lassen. Also die unbedingte Wertschätzung für jedes Menschenleben, für jeden jungen Menschen, das war schon herausragend. Und dann, dass er eine Pädagogik entfaltet hat, die zuerst mit Liebe und Güte den jungen Leuten begegnen wollte und nicht, wie es damals völlig normal war, mit Drohung von Strafe und Repression. Don Bosco wollte das Herz der jungen Menschen berühren und sie dort zur Entfaltung bringen.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen persönlich? Haben Sie da eigene Erfahrungen in der Kindheit und Jugend gemacht, die Ihnen Vorbild waren?
Ja, ich habe im Grunde tatsächlich immer Menschen erleben dürfen, die es zunächst mal gut mit mir gemeint haben, die Vertrauen in mich gesetzt haben, es ist ja manchmal so, dass jemanden, der einen gern hat und zum Beispiel zu einem jungen Menschen ein gutes Verhältnis hat, das kann sein, dass der in dem jungen Menschen was sieht, was der junge Mensch noch gar nicht selber sieht. Und dann, wenn man jemanden hat, der etwas sieht und der sagt dann, probier das mal, ich glaube, du kannst es. Und man probiert es dann und im Gehen des Weges oder im Tun entdeckt man dann tatsächlich, ja, das hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Das sind wunderbare Erfahrungen.
Wenn in diesen Tagen der 200. Geburtstag von Don Bosco gefeiert wird, welche Botschaft sollte davon ausgehen?
Ja, mir wäre recht, wenn Kinder und junge Menschen neu in den Blickpunkt kommen als diejenigen, die die Zukunft unserer Gesellschaft sind und dass wir die Themen Bildung, Ausbildung, Zuwendung nicht aus dem Blick verlieren dürfen, zum Beispiel unter ökonomischem Druck. Ich habe auch so meine Not, wenn es darum geht, zum Beispiel Mütter, Frauen so schnell wie möglich wieder in den Produktionsprozess einzubinden. Die Tiefenpsychologie, die Bindungstheorie, alle wissen, dass es wichtig ist, dass kleine Kinder möglichst lange bei der Mutter sind und aufwachsen. Also, dass man gewissermaßen für junge Menschen Verhältnisse schafft, in denen sie einfach als Kinder und Jugendliche ein normales Leben führen können, gut aufwachsen können und dabei auch noch Begleitung von Menschen finden, die es gut mit ihnen meinen und die ihnen auch einen Weg in den Glauben eröffnen.
Der Bischof von Passau, Stefan Oster, war das. Er ist selber Salesianer und mit ihm habe ich gesprochen über seinen Bezug zu Don Bosco und über das 200. Jubiläum, das die Kirche in diesen Tagen feiert. Junge Menschen, die auf der Straße leben, die erfahren meist Ablehnung, Ausgrenzung und Misstrauen. Das war zu Zeiten Don Boscos nicht anders als heute. In der Metropole Turin, da lernte der katholische Priester Don Bosco Ende des 19. Jahrhunderts die Schattenseiten der Industrialisierung kennen. Er besuchte die Elendsquartiere, in denen die Arbeiter lebten, Jugendgefängnisse und Krankenhäuser. Viele Kinder, die mussten unter Brücken oder in Hauseingängen schlafen. Sie konnten sich nur mit Betteln und Stehlen das Leben sichern. Bis heute hat sich daran leider wenig geändert, muss man so sagen. Weltweit gibt es nämlich 100 Millionen Straßenkinder. Pater Clemens Schliermann ist hier bei uns im Studio. Er ist von den Salesianern Don Boscos in Bonn. Er begleitet uns durch die Sendung. Pater Clemens, wie würde Don Bosco heute auf die Jugend schauen?
Er würde so auf sie schauen, wie er damals auf sie geschaut hat. Er geht zu denen, die in Not sind. Er unterstützt sie. Er befähigt sie, selber aktiv zu werden. Er setzt sich für sie ein, wenn sie angefeindet werden. Er gibt ihnen eine Stimme und er würde sie, wie wir es heute auch tun, auch am demokratischen Prozess beteiligen wollen. Damals war das sicherlich weniger, aber sich selbst zu organisieren, selbst der eigene Chairman zu sein, und in der Fähigkeit, die Fähigkeit aus sich heraus auch wahrzunehmen, die ja vorhanden ist, die eigenen Forderungen auch entsprechend umzusetzen, das würde er fördern und würde skandalisierende Politik, wie er es damals gemacht hat, und sich anfeinden lassen, dass es ein Skandal ist, dass 100 Millionen zu wenig zum Leben haben und dass sie nicht entsprechend integriert sind.
Ein Thema, was uns auch aktuell immer wieder bewegt, sind die minderjährigen Flüchtlinge, die auch immer mehr werden. Wie kümmern sich die Salesianer Don Boscos darum?
Wir kümmern uns seit Jahren um diese marginalisierten, hochtraumatisierten Jugendlichen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Wir haben 11 Standorte, an denen wir Jugendliche betreuen. Jeden Tag. In Rheinland-Pfalz haben wir sogar die Clearingstelle, wo also geschaut wird, wenn minderjährige Flüchtlinge ankommen, wo sie verteilt werden. Und wir haben sie in Gruppen zu immer 10 Jugendliche und 4 Erzieher, Erzieherinnen, weil wir Wert legen auf eine gute menschliche Betreuung. Wir werden momentan überhäuft mit Anfragen. Wir könnten sicherlich 30 Gruppen aufmachen. Wir haben einerseits nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich engagiert um diese Jugendlichen, bei uns sind es Jungs, kümmern können, weil es sie auf dem Arbeitsmarkt einfach nicht gibt. Und es geht uns auch darum, nach der Pädagogik Don Boscos mit diesen jungen Menschen zu arbeiten und auch zu wertschätzen und zu achten, dass sie aus anderen Kulturen, Religionen kommen. Die große Herausforderung ist ganz sicherlich, die Sprache auch zu sprechen zu können und auf die Traumatisierungen eingehen zu können. Und das geht nur mit Sprache. Das ist eine große Herausforderung, aber wir stellen uns ihr, weil das genau im Sinne von Don Boscos ist.
Viele katholische Orden haben massive Nachwuchsprobleme. Wie ist das eigentlich bei den Salesianern? Der Nachwuchs steht ja bei Ihnen quasi auf der Türschwelle. Geht es Ihnen da besser als Ihren Kollegen aus anderen Orden?
In Europa nicht wirklich. In Asien geht es uns genauso wie anderen Ordensgemeinschaften. Wir boomen in Asien. Ein Grund ist, dass dort, wo es große Familien gibt, wo der Unterschied zwischen Arm und Reich sehr groß ist, wo die Kirche die Möglichkeit des Bildungsaufstieges gibt, dass dort Berufungen wachsen. Und dort, wo es den Familien besser geht, wo sie weniger Kinder haben, auch weniger Berufe zu uns kommen. In Deutschland haben wir momentan 2 junge Männer, die in der Nähe in Pinerolo und Turin im Noviziat sind. Sie sind auch schon 30. Wenn junge Menschen sich entscheiden, zu uns zu kommen, haben sie schon Berufsausbildung, Studien hinter sich, waren aktiv im Leben vorher, in Anführungsstrichen, und kommen dann zu uns. Aber insgesamt sind wir von der Gesamtzahl, wir waren mal über 22.000, sind heute 15.500, ist der Orden als Salesianer Don Boscos, in der Don Bosco-Familie gibt es ja 30 Gruppierungen, ist die Ordensgemeinschaft am Schrumpfen.
Sie haben an diesem Wochenende natürlich auch groß bei sich in Bonn das 200. Jubiläum von Don Bosco, den 200. Geburtstag von Don Bosco gefeiert. Welche Botschaft möchten Sie, dass sie davon ausgeht, von diesem Wochenende, von diesen Jubiläumsfeierlichkeiten? Was ist Ihr Anliegen?
Die Botschaft wäre im Sinne Don Boscos ganz salopp formuliert, weiter so. Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt zu stellen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, für sie einzutreten, wo sie es nicht selber können, sie zu beteiligen, sie zu Akteuren ihrer eigenen Forderungen, ihre Bedürfnisse zu machen und sie gemeinsam in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen einen guten Platz, eine Perspektive zu vermitteln. Damals wie heute hochaktuell. Die Botschaft ändert sich nicht. Es geht um den Menschen. Es geht um den Menschen, der benachteiligt ist. Und die hat Jesus die Kleinen, die Schwachen in den Mittelpunkt gestellt. Und das wollen auch wir. Und wenn das an diesem Wochenende weltweit ein bisschen mehr in den Fokus geraten ist, dann sind wir glückselig.
Wir haben ja auch ein bisschen dazu beigetragen. Kinder und Jugendliche sollten in den Mittelpunkt gerückt werden. Das ist die Botschaft, die vom 200. Geburtstag Don Boscos ausgehen soll. Das wünscht sich Pater Clemens Schliermann. Er ist Salesianer Don Boscos in Bonn. Er hat uns heute hier durch die Sendung begleitet und dafür danke ich Ihnen recht herzlich.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke auch Ihnen für das freundliche und gute Gespräch.
Dankeschön. Sie wollten noch jemanden grüßen?
Ja. Am Ende dieser Sendung grüße ich Mathilde, die bei uns seit über 30 Jahren in der Pfarrgemeinde St. Winfried in Bonn und bei den Salesianern Don Boscos aktiv mitwirkt. Sie ist 91 Jahre, ist gestürzt, lag auf Intensivstation und fasst nun wieder Mut. Und Mathilde, komm wieder zurück, wir brauchen dich. Dir alles Gute und Gottes Segen und herzlichen Dank alle, die sich um sie bemühen.
Und ein Lied haben sie sich für sie ausgesucht.
Genau. Father and Son von Cat Stevens.
Genau, das spielen wir gleich hier, Father and Son von Cat Stevens und damit verabschiede ich mich auch. Das war Domradio, die Sendung weltweit. Es ging um den 200. Geburtstag von Don Bosco. Nachhören können Sie wie immer alles bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und das war weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, ich sage tschüss, bis bald.